E-Health Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz.
Hallo, liebe Leute, wir melden uns wieder vom E-Health Podcast aus Konstanz. Christian, ich muss gestehen, ich sitze hier auf der Couch und mir tut noch so ein bisschen der untere Körperbereich weh, von Lendenwirbelsäule abwärts, alles, was so mit Laufen zu tun hat. Wir waren in den Bergen wandern.
War unser erster Betriebsausflug sozusagen.
Genau, ja, wir waren.
Kann man das steuerlich absetzen?
Nee, ich glaube nicht, kann man nicht.
Gut. Lass uns loslegen, wir haben wenig Zeit.
Wir haben wenig Zeit und viel vor. Du hast zwei News. Das eine ist eine News über einen Investitionsschub und die andere News, da geht's um das Telekonzil. Bei meinen News, ich habe quasi eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute in dem Fall mal zuerst. Ich habe eine Kommentierung vom BVITG zu einer Gesetzesänderung. Und meine zweite News, die schlechte Nachricht, da geht's um Probleme beim Einführen der EGK.
Du, dann wupp ich jetzt mal schnell meine News durch. Und zwar war ja letzte Woche, zumindest jetzt vom Aufnahmezeitpunkt, war der Hauptstadtkongress und dort wurden die Ergebnisse vom Krankenhaus Rating Report 2017 vorgestellt mit den Daten von 2015. Und da ist es so, dass wenn man die Unikliniken rausrechnet, es wohl noch einen Investitionsbedarf gibt von 5,4 Milliarden Euro in die Kliniken. Ansonsten haben die Kliniken sich finanziell auch nicht verbessert, sondern leicht verschlechtert. 9% der Kliniken haben erhöhte Insolvenzgefahr. Nur 2012 war das schlechter. Ja, das ist wenig überraschend, aber viele Kliniken, die tatsächlich finanziell schlecht dastehen. Und meine zweite Neuigkeit ist, habe ich aus der Ärztezeitung mit einer ganz netten Überschrift. Stell dir vor, es gibt eine neue Leistung im EBM und keiner rechnet sie ab. Ole ole, warum? Haben wir ja auch hier im Podcast schon mal gehabt. Es gibt ja diese telemedizinischen Leistungen und die hat bisher noch keiner abgerechnet. Warum? Weil es keinen Anbieter gibt. Die Anforderung, so ein Anbieter zu werden, dass darüber dann Ärzte telemedizinische Leistungen abrechnen können, scheinen so hoch zu sein, dass da keiner Lust drauf hat, so ein Anbieter zu werden. Also quasi so eine Art Medizin-Skype für Ärzte. Da gibt's Anforderungen und die scheinen so hoch zu sein, dass es keinen Anbieter bis dato gibt. Ein voller Erfolg. Dann kannst du direkt überleiten mit der anderen schlechten Nachricht.
Nee, ich wollte erst die gute bringen. Zuerst die gute Nachricht und dann ziehen wir alle wieder runter, bevor es mit Kritis weitergeht. Die gute Nachricht ist, es gibt eine Änderung von Sozialgesetzbuch 5, Paragraph 291. Und zwar soll es standardisierte Schnittstellen zur Archivierung und Übertragung von Patientendaten bei einem Systemwechsel geben. Das Ganze ist ja schon etabliert in Arztpraxissystemen. Das Ganze soll jetzt auch noch erweitert werden auf PVS-Systeme, KIS-Systeme, Verordnungen von Arzneimittelsystemen und so weiter.
Musst du mir immer mal erklären, Unterschied zwischen Arztpraxis und PVS-System, also ernsthaft, das habe ich immer noch nicht so ganz verstanden.
Machen wir dann in einem eigenen Podcast.
Gut.
Frist von 2 Jahren hat man dazu, und zwar ab Aufnahme der Schnittstellenspezifikation in das Interoperabilitätsverzeichnis. Das hatten wir mal in einem eigenen Podcast erwähnt, was das ist. Falls die Leute nicht mehr wissen sollten, dann nochmal zurückblättern, als es um das Thema EGK geht. Es ist, wie gesagt, schon im ambulanten Bereich etabliert und der BVITG als Verband begrüßt das Ganze und findet das gut, dass es hier jetzt Standards gibt. Das war die eine News. Und die andere News, die schlechte Nachricht, es geht doch nicht so ganz gut immer, wenn es um die EGK geht. In Westfalen-Lippe gab es Probleme bei den 80 Arztpraxen, die dort bei dem Test der Telematik-Infrastruktur mitmachen. Die Fehlerrate oder die Funktionsstörungen sind von 3% auf 12% gestiegen. Hauptgrund war, dass die Gesundheitskarte nicht lesbar war, weil sie veraltet oder abgelaufen war. Und auch noch ein Problem waren die Konnektoren. Ja, da ist jetzt natürlich so ein bisschen schlechte Luft und man versucht hier das Ganze wieder zu kletten, indem man den Ärzten die neuen Geräte dann ersetzt.
Eine Sache noch unter express.medatix.de, Werbung in eigener Sache. Medatix bringt regelmäßig eine kleine Zeitschrift raus und dann gibt es einen 2-seitigen Artikel über uns beide und über den Podcast mit Überschrift Die Multimedialen. Keine Ahnung, wie jemand da drauf gekommen ist, aber eigentlich, wir haben ja kein Video und auch keinen Duft-Podcast, sondern einfach nur was für die Ohren. Egal, könnt ihr mal reinschauen. Ah, stimmt gar nicht. Eine Sache haben wir immer noch. Das wird ein langer Podcast, ja. Björn Schreiweiß hat uns geschrieben, dass wir ein paar Mal was falsch gesagt haben. Also das heißt, wir machen jetzt ein kleines Erratum. Vielen Dank, lieber Björn. Und zwar haben wir ein paar Mal gesagt, dass IHE XDSB, ihr erinnert euch, also der institutionsübergreifende Dokumentaustausch ausschließlich auf HL7V3 verweist. Das ist nicht ganz korrekt. Es gibt zumindest bei der Patient Identity Source und der Document Registry auch die Möglichkeit, HL7V231 zu nutzen. Und bei einer anderen Transaktion, nämlich dass es ein neues Dokumentenset gibt, kann man auch HL7 2.5 nutzen. Vielen Dank und auch eine Anmerkung an all die anderen. Falls wir mal Mist erzählen, kann durchaus vorkommen, bitte meldet euch und sagt uns Bescheid. Und jetzt geht's los.
Wie schon angekündigt, werden wir uns heute mit CRITIS beschäftigen. Und CRITIS steht für kritische Infrastrukturen. Zwar ist es so, dass am 3. Mai 2016 die Verordnung zur Bestimmung kritischer Infrastrukturen in Kraft getreten ist. Und warum ist das relevant für unseren Podcast, der sich ja mit E-Health beschäftigt? Es ist so, dass ein Bereich, der identifiziert wurde als kritischer Infrastrukturbereich, eben auch die Gesundheitsbranche ist. Und darauf werden wir dann im Podcast noch entsprechend eingehen. Renato, eine Sache schon vorweg. Ich nutze Futur 2 immer nur im Podcast, fällt mir ein. Und zwar werde ich, wenn das hier ausgestrahlt wird, dir ein Bier ausgegeben haben, weil ich ziemlich sicher bin, dass ich immer wieder mal zwischendurch etwas sage, was du laut Agenda eigentlich sagen wolltest. Dafür entschuldige ich mich schon im Voraus.
Dann sage ich es einfach nochmal und dann können die Zuhörer entscheiden, wer es schöner gesagt hat.
Das wird also heute der erste Podcast, der über 2 Stunden geht. Worum geht's bei diesem CRITIS oder was sind kritische Infrastrukturen? Das sind Organisationen oder Einrichtungen mit wichtiger Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit oder andere dramatische Folgen eintreten würden. Das kommt jetzt auch gar nicht so wahnsinnig überraschend. Wir haben in letzter Zeit ja schon häufig darüber berichtet, dass Ransomware in Kliniken die Rechner befallen hat, dass dort teilweise ganze Kliniken nicht mehr vernünftig arbeiten konnten, dass nicht operiert werden konnte. Das ist also etwas, was meiner Meinung nach absolut notwendig und sinnvoll ist. Dieses CRITIS beschäftigt sich jetzt nicht nur mit IT-Sicherheit, sondern allgemein mit dem Schutz kritischer Infrastrukturen. Aber die IT-Sicherheit steht im Zentrum, weil es einfach darüber relativ leicht und wahrscheinlich ist, dass eine Organisation ausgeschaltet werden kann. Und weil das eben auch unser Thema in dem Podcast ist, werden wir uns hier hauptsächlich auf die IT konzentrieren. Es ist ja nicht nur in der Gesundheitsbranche, sondern überall so, dass die Digitalisierung zunimmt. Wenn jetzt dort Rechner angegriffen werden und nicht mehr richtig funktionieren, ist es in immer mehr Branchen so, dass dann ja der Betrieb einfach stillsteht. Wir haben in unterschiedlichsten Bereichen Cyberangriffe, angefangen vom Wahlkampf in den USA bis hin zu Krankenhäusern. Es gibt gekaperte Heizungsthermostate, die eine unsichere Software drauf haben, die dann ferngesteuert werden und DOS-Attacken starten und so weiter. Also das geht bis hin zu terroristischen Bedrohungen. Es gibt ja immer wieder die Befürchtung, dass in der Zukunft nicht nur Leute physikalische Gewalt ausüben, sondern vielleicht wichtige Infrastrukturen wie das Stromnetz oder Wasserversorgung ausschalten. Und das hatten wir schon mal in einem Podcast vorher. Dann ist es relativ schnell kritisch. Stellt euch mal vor, ihr habt kein Wasser mehr oder kein Strom mehr oder beides. Das ist schon durchaus eine harte Bedrohung. Und es ist so, merkt man ja oder ist offensichtlich, wenn es relativ leicht ist, solche Ransomware in Unternehmen zu etablieren, dass vielleicht dieses Sicherheitsbewusstsein noch nicht ganz so ausgeprägt ist, wie es vielleicht sein sollte. Renato, magst du ein wenig den gesetzlichen Hintergrund von CRITIS erläutern?
Aber sehr gerne doch, Christian. Also wenn wir von CRITIS sprechen, dann kommen wir um das IT-Sicherheitsgesetz nicht herum. Das IT-Sicherheitsgesetz hat auch den schönen langen Namen Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer Systeme und beschreibt ja ein in dem Sinne schon ganz gut, was eigentlich passieren soll in diesem IT-Sicherheitsgesetz. Die IT-Systeme sollen auf ein höheres Sicherheitsniveau gehoben werden. Das Ganze ist jetzt mit CRITIS nicht deckungsgleich, aber es gibt sehr viele Überschneidungen. Deswegen werden die beiden Sachen noch häufig in einem Atemzug genannt. Also so wie CRITIS eben sich nicht nur um IT-Infrastruktur kümmert, ist das IT-Sicherheitsgesetz auch nicht nur auf die kritischen Infrastrukturen bezogen, sondern auch Betreiber von normalen Web angeboten, zum Beispiel ein Webshop, die sind unter dem IT-Sicherheitsgesetz zusammengefasst oder Telekommunikationsunternehmen. Das Ganze ist im Juli 2015 in Kraft getreten und ist seitdem richtig im Einsatz. Gerade für die kritischen Infrastrukturen gibt es aber eine Übergangsfrist von 2 Jahren, weil hier doch einiges zu tun ist. Die Themen, die in diesem IT-Sicherheitsgesetz besprochen werden, ist einmal eben die betroffenen Bereiche, die ich eben schon genannt habe. Außerdem, und da greife ich dir jetzt wahrscheinlich vor, was die IT-Firmen machen müssen. Und da ist dieser Begriff Stand der Technik. Aktueller Stand der Technik ist ein sehr zentraler Begriff. Außerdem sind die Aufgaben des BSI nochmal geregelt und die Meldepflichten, die es gibt, die werden da auch nochmal besprochen.
Nee, hast du nicht vorweggegriffen, aber du kannst mir dafür trotzdem ein Bier ausgegeben haben.
Wenn man von Kritis spricht, dann muss man auch davon sprechen, was Rechtsverordnungen sind. Vielleicht das einfach mal so als Rechtsleihe mal kurz beschrieben, weswegen es Rechtsverordnungen überhaupt gibt. Das Gesetzverfahren ist ziemlich aufwendig. Wenn ein Gesetz durchgebracht werden will, dann muss es erstmal durch 2 Lesungen, es muss verabschiedet werden, es muss vom Bundespräsidenten unterschrieben werden und. Und gerade bei so schnelllebigen Sachen wie IT oder Digitalisierung ist es wichtig, dass das nicht so langsam geht, sondern flott geht. Deswegen sind in Deutschland Rechtsverordnungen erfunden worden und die gehen ein bisschen am Gesetzgeber vorbei, aber das ist ein bewusstes dran vorbeigehen. Man lässt den Behörden ein bisschen Spielraum. Man sagt, an dieser Stelle können die Behörden das Ganze etwas näher ausformulieren. Und unter anderem braucht man die Rechtsverordnungen dafür, zu definieren, wer überhaupt zu den kritischen Unternehmen gehört, zu den Unternehmen mit einer kritischen Infrastruktur. Aber dazu erzählst du ja gleich noch ein bisschen mehr. Aber für die rechtlichen Grundlagen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir den Begriff der Rechtsverordnung hier noch mit reinbringen. Dann gab es schon eine Zeit länger das BSI-Gesetz. Das wurde im Rahmen des IT-Sicherheitsgesetzes nochmal angepackt. Gerade auch in Bezug auf kritische Infrastrukturen ist hier jetzt eine deutliche Erweiterung passiert. Das BSI hat jetzt wesentlich mehr Befugnisse und hat auch mehr Aufgaben bekommen. Und dann vielleicht noch zur Abgrenzung. Rechtlich gesehen, das IT-Sicherheitsgesetz muss man abgrenzen vom Datenschutz. In dem Fall dann das Bundesdatenschutzgesetz, das bald abgelöst wird durch die Datenschutzgrundverordnung auf europäischer Ebene. Das IT-Sicherheitsgesetz und das Bundesdatenschutzgesetz schlagen vielleicht in dieselbe Kerbe, haben einen ähnlichen Ansatz in einigen Fällen, aber haben einen anderen Fokus. Der Datenschutz, der hat den Schutz der Person als Fokus und will, dass die Person mit ihren Rechten geschützt wird. Und das IT-Sicherheitsgesetz hat vornehmlich mal den Fokus, die Daten und die Infrastruktur zu schützen, also gar nicht so sehr den Menschen im Fokus. Deswegen ist es zum Beispiel im Bundesdatenschutzgesetz geregelt, dass es sowas gibt wie Datensparsamkeit oder Datenvermeidbarkeit. Das ist natürlich im IT-Sicherheitsgesetz gar nicht vorhanden. Andererseits ist das IT-Sicherheitsgesetz hat zur Folge, dass die Leute mehr Backups machen und das ist natürlich im Bundesdatenschutzgesetz oder aus dem Datenschutz her nicht ableitbar.
Wobei natürlich auch die Datensicherheit positive Auswirkungen in vielen Bereichen auf den Datenschutz hat. Also die Maßnahmen, die du triffst für die Datensicherheit, also eine Firewall oder Virenscanner etc., haben natürlich auch positive Auswirkungen auf den Datenschutz. Wenn du also dein System aus Datensicherheitsgründen sauber hältst, hat das auch positive Auswirkungen auf den Datenschutz.
Auf jeden Fall, ja. Die IT-Sicherheit hat ja als eines ihrer Schutzziele die Vertraulichkeit, also dass andere Leute die Daten nicht lesen können oder Leute, die nicht berechtigt sind, die Daten nicht lesen können. Und das ist natürlich fast deckungsgleich mit der Vertraulichkeit, die es auch im Datenschutz gibt. Aber der Datenschutz geht eben bei vielen Sachen noch ein bisschen weiter. Damit haben wir mal den rechtlichen Rahmen so ganz grob abgesteckt, natürlich auch nur sehr oberflächlich, aber damit wir ungefähr wissen, wovon wir reden, wenn wir uns jetzt die verschiedenen Bereiche anschauen.
Genau, die Bereiche, habe es ja vorhin schon gesagt, sind eben die Bereiche, wo es massive Auswirkungen hat, wenn dort etwas steht. Das ist Energieversorgung, das ist die Informations- und Telekommunikationstechnik, das ist sowas wie Transport und Verkehr. Das ist die Gesundheit, auf die wir ein bisschen genauer eingehen. Wasser, Ernährung, Finanz- und Versicherungswesen, der Staat und die Verwaltung, unter anderem mit Katastrophenschutz und Medien und Kultur. Teile von diesen Sektoren, die ich gerade genannt habe, sind schon länger, ich sage jetzt einfach mal gesetzlich ausdefiniert, andere Teile eben noch nicht. Und das ist bei der Gesundheit so gewesen. Jetzt halbwegs frisch ist der Referentenentwurf. Das heißt, das ist sozusagen eine Blaupause, wie es nachher dann später gesetzlich werden soll, die natürlich auch kommentiert werden kann. Und deswegen ist das Thema auch halbwegs aktuell. Die Gesundheit kann man nochmal unterteilen in medizinische Versorgung. Dort dann eher die Krankenhäuser, Arztpraxen nicht so. Warum, kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf. Natürlich Arzneimittel und Impfstoffe, Labore, Produktionsstätten für Medizinprodukte. Und dafür gibt es eben jetzt diesen Referentenentwurf. Vermutlich wird für euch relativ interessant sein als Zuhörer, ob dieses Kritis für euch relevant ist oder nicht, einfach um zu entscheiden, ob ihr mit zwei Ohren zuhören müsst oder ob eins oder ein halbes reicht. In diesem Referentenentwurf gibt es eine Tabelle, die Anlagenkategorien und Schwellenwerte, die als Vorschlag sind, wann eine Gesundheitseinrichtung denn dann als kritische Einrichtung gezählt werden kann. Und dort steht unter anderem: beim Krankenhaus, wenn es mehr als 30.000 vollstationäre Fälle im Jahr gibt, dann ist es eine kritische Einrichtung. Vielleicht ganz grob zur Einordnung. Unser Klinikum hier in Konstanz hat ca. 15.000 Fälle, wäre somit keine kritische Einrichtung. Die Uniklinik Greifswald, die wir ja schon mehrfach als Thema hatten hier, die haben 36.000 Fälle und damit wäre es eben eine kritische Einrichtung. Bei den Medizinprodukten, die Verbrauchsgüter sind, ist es zum Beispiel so, dass die Hersteller dann eine kritische Einrichtung sind, wenn sie mehr als 90,68 Millionen Euro Umsatz im Jahr haben. Die gleiche Schwelle gilt auch für die Medizinprodukteverkäufer. Bei Medikamenten ist es so, auf Produktionsseite, wenn man mehr als 4,65 Millionen Verpackungen im Jahr in Verkehr bringt, dann ist man eine kritische Institution und so weiter. Das heißt, das ist dort aufgeschlüsselt. Ich möchte auch direkt jetzt Kritik üben, zumindest am Krankenhausbereich. Oder ich frage dich einfach mal, Renato, wie findest du, wenn man als Kriterium, und jetzt ist es schon halb wertend, alleinig die vollstationären Fallzahlen pro Jahr nimmt. Wie findest du das?
Ja, man hat es sich, glaube ich, einfach gemacht. Und für den ersten Entwurf ist es vielleicht auch ein Ansatz, der okay ist. Das muss man im Laufe der Zeit, muss man das verfeinern, glaube ich. Also ein Krankenhaus, das irgendwo auf einem Land ein riesen Einzugsgebiet hat und aber jetzt nicht so viele Fälle hat, vielleicht gerade so unterhalb der Grenze liegt, dann das kann bedeutender sein als jetzt ein großes Klinikum in einer Stadt, die eh schon überversorgt ist. Aber ich glaube fast, dass sich das noch so ein bisschen regeln wird und dass es da auch andere Kriterien geben wird. Auch ambulante Fälle haben natürlich eine Bedeutung und so weiter.
Ja, wobei die ambulanten Fälle klassischerweise ja da nicht die ganz kritischen Fälle sind und so wurde da eben dran gegangen. Also es gibt dort eben eine klassische Risikoanalyse und die ganz kritischen Fälle sind ja dann doch eher die stationären. Ansonsten sehe ich es genauso, wie du es gerade gesagt hast. Das heißt, wenn man das alleinig auf dieses Kriterium eingrenzt, wird es so sein, dass dann vielleicht im absoluten Worst Case nur die Menschen in Ballungszentren dann vernünftig versorgt werden können. Wir in Konstanz, gerade schon gesagt, wir hätten dann erstmal Pech, wir müssten dann bis nach Stuttgart fahren, glaube ich.
Was man vielleicht auch bedenken muss, man geht, glaube ich, da eher davon aus, dass immer nur ein Krankenhaus dann betroffen ist und dass nur ein Krankenhaus ausfällt und dass dann irgendwie die Umgebung einspringt. Wenn wir aber Krankenhausketten haben, die in einem Gebiet geballt auftreten, die ja dann häufig auch über eine Datenbank sich speisen, da weiß ich nicht, wie das angedacht ist, ob die dann als ein großes Krankenhaus zählen oder ob die jeweils als einzelne kleine Häuser zählen, da müsste man natürlich auch nochmal drüber nachdenken.
Ich meine, das war pro Institutionskennzeichen, aber bin mir nicht ganz sicher.
Okay, ne, dann ist das auch ein Problem. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, eine Rhön-Klinik oder ein Asklepios in Hamburg oder ein Konzern, die mehrere Kliniken in einem Gebiet haben, dann könnte das natürlich der Ausfall von einer Datenbank dann natürlich einen viel größeren Einfluss haben, als man ursprünglich dachte.
Wie auch immer, also da sollte unserer Meinung nach, glaube ich, nachgearbeitet werden. Renato, magst du ein bisschen was zu den beteiligten Institutionen sagen?
Aber gerne doch. Also, eine zentrale Rolle spielt das BSI, das Bundesamt für Sicherheits- und Informationstechnik. Die hatten die Rolle der Wächter über die Informationssicherheit ja schon früher inne, aber diese Rolle wird jetzt gestärkt. Es ist aktuell noch eine relativ kleine Behörde, deswegen weiß, glaube ich, keiner so recht, wie die das schaffen wollen. Also die müssen massiv aufstocken. Da muss noch einiges passieren, dass die ihre ganzen Aufgaben dann auch wirklich stemmen können. Sie sollen eine Meldestelle werden, wo also IT-Sicherheitsprobleme gemeldet werden können. Die sollen auch so eine eine Art Zertifizierungsstelle nehmen, wobei der Begriff Zertifizierung hier nicht richtig ist. Man muss gegenüber dem BSI nachweisen, dass man sich an den Stand der Dinge hält. Die machen auch selbst Untersuchungen von Produkten. Die sollen für die Bundesverwaltung, sollen sie Mindeststandards ausarbeiten. Also da kommt so einiges auf das BSI zu. Dann ist natürlich, wenn es um innere Sicherheit geht oder um IT-Sicherheit, natürlich das Bundesministerium des Inneren daran beteiligt. Die sind ja der Papa vom BSI.
Ich könnte auf diese Frage antworten, aber das würde Sie sehr verunsichern.
Genau, weil es bei IT-Sicherheit auch um das Thema Katastrophenschutz geht, ist das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe auch mit im Boot. Und dann natürlich Länder, Kommunen und die von dir genannten Betreiber. Seltsamerweise sind die Hersteller erstmal nicht mit im Boot. Also die Hersteller sind erstmal außen vor. Die können aber vom BSI bei Meldefällen zur Mitarbeit herangezogen werden. Also verpflichtet werden, dann doch mitzuarbeiten. Aber die haben erstmal keine Auflagen bekommen. Ist auch in der Kritik gewesen und lässt sich bestimmt auch diskutieren, ob man die Verantwortung rein auf die Betreiber abwälzen kann. So viel mal zu den beteiligten Institutionen. Es gibt im Rahmen von Kritis oder von der IT-Sicherheit jetzt verschiedene Strategien, verschiedene Maßnahmen, die ergriffen worden sind. Ich will mal auf so zwei, drei will ich eingehen und die mal ganz oberflächlich beleuchten. Es gibt die Cybersicherheitsstrategie. Das ist eine Strategie der Bundesregierung und das IT-Sicherheitsgesetz ist wahrscheinlich so die erste konkrete Ausarbeitung von dieser Sicherheitsstrategie. Geht so ein bisschen auch in die Richtung digitale Agenda, die ja 2014 in Kraft getreten ist. Maßnahmen sind da, dass so langfristig auch überlegt wird, ein IT-Sicherheitsgütesiegel einzuführen und, das finde ich ganz lustig, dass es sowas wie mobile Einsatzteams gibt. Das ist dann wahrscheinlich sowas wie ein Rettungswagen, nur dass da keine Ärzte drauf sitzen, sondern IT-Sicherheitsmenschen.
Nerds,
genau. Ja, ich weiß auch nicht, wie man sich das vorzustellen hat, aber klang für mich lustig. Dann gibt's noch die nationale Strategie zum Schutz kritischer Infrastrukturen, Kritis-Strategie genannt. Das ist die Strategie, aus der die kritischen Infrastrukturen letztendlich entstanden sind. Da hattest du ja schon gesagt, die haben natürlich einen weit umfassenderen Blick, aber der Hauptfokus liegt natürlich schon auf dem Schutz der Informationsinfrastrukturen. Deswegen gibt es da auch einen nationalen Plan zum Schutz der Informationsinfrastrukturen. Dann gibt es noch eine Einrichtung, die heißt UPKritis oder UPKritis, UPKritis, ich muss gestehen, ich konnte nicht rausfinden, wie man es ausspricht, geschrieben auf jeden Fall UP und dann Kritis. Das ist eine öffentlich-private Kooperation zwischen Betreibern kritischer Infrastrukturen. Das kann man sich vielleicht so als Austauschplattform vorstellen. Dort gibt es dann Arbeitskreise mit Diskussionen zum Thema IT-Sicherheit, aber das sind auch die Bereiche, wo dann Meldungen hin passieren. Die Meldungen gehen dann über einen sogenannten SPOC, einen Single Point of Contact pro Branche, sodass dann nicht eine Institution in der Mitte komplett überfordert wird, sondern es wird dann vorgefiltert durch dieses Single Point of Contact pro Branche. Und dann sind die aber auch noch Ansprechpartner, die können Fragen beantworten. Also haben viele Aufgaben, diese UPKritis, diese Austauschplattform. Gut, Christian, jetzt haben wir ganz viel über Strategien und über das Außen drumherum geredet, über die Rechtslage. Was bedeutet das denn jetzt konkret für die einzelnen Betreiber? Was müssen sie denn tun, insbesondere im Gesundheitswesen?
Ja, das ist gar nicht so leicht. Also das Erste ist, egal ob man jetzt über 30.000 oder unter 30.000 Fälle im Jahr hat, man sollte sich mit dem Thema beschäftigen. Klar, es keine besonders gute Presse, wenn man in der Zeitung auftaucht, weil man den Krankenhausbetrieb einstellen sollte. Die Krankenhäuser über 30.000 Fällen im Jahr müssen sich definitiv spätestens jetzt intensiv diesem Thema widmen. Das ist eigentlich Schritt 1. Was dann nachher, wenn es in Kraft getreten ist, wird es vermutlich so sein, dass die IT-Sicherheitsmaßnahmen nachgewiesen werden müssen, und zwar alle 2 Jahre gegenüber dem BSI. Und die Sicherheitsmaßnahmen müssen nach aktuellem Stand der Technik entsprechen. Dann ist es so, dass erhebliche Störungen gemeldet werden müssen. Gibt es ja auch schon aus dem Medizinproduktebereich. Wenn es dort also Fehlfunktionen gibt, müssen die auch gemeldet werden, die dann auch veröffentlicht werden. Und so ähnlich wird es hier auch sein. Es müssen Kontaktstellen benannt werden und so weiter und so weiter. Das soll jetzt auch reichen an groben Maßnahmen. Wenn Sie also ein Krankenhaus sind oder ein Medizinproduktehersteller oder ein Pharmaunternehmen, was mehr als die vorhin genannten Schwellwerte produziert oder hat,
hat, dann müssen Sie sich sofort mit dem Thema beschäftigen. Ich möchte aber noch ein, zwei Literaturempfehlungen aussprechen, die ich auch in die Shownotes mit aufnehmen werde. Und zwar gibt es eine Kritis-Sektor-Studie Gesundheit. Gibt es eine öffentliche Version, Revisionsstand Mai 2016. Ich meine, das hat auch wieder PwC. Das ist ein schönes Dokument, hat irgendwie auch 200 Seiten. Wie das eben so ist, möchte gar nicht wissen, was das gekostet hat. Doch, vielleicht möchte ich doch wissen, was es gekostet hat. Die ersten ein Drittel geht es nur um nochmal Erklärung, was ist das Gesundheitswesen, was ist der erste Gesundheitsmarkt, was ist der zweite, was steht im Sozialgesetzbuch drin, auch Kommunikationsstandard, HL7 und so weiter, ist alles erklärt. Das kann man sich also so auch mal ganz gut durchlesen, bekommt man einen ganz guten Überblick über die Gesundheits- oder Medizininformatik. Das ist ansonsten sehr gut aufgeführt. Dort gibt es unter anderem auch im letzten Drittel ein paar klassische Beispiele, wo denn jetzt Hacker irgendwelche Gesundheitseinrichtungen angegriffen haben. Und da ist eine Sache aufgeführt, die ich noch gar nicht kannte, die extrem kritisch ist, meiner Meinung nach. Und zwar, wenn es gelingt, solche Medikamentenautomaten zum Beispiel zu kapern, dort Schadsoftware einzupflanzen, wenn dann nachher diese Geräte einfach andere Medikamente stellen als vom Arzt vorgegeben etc. Bisher ist es ja so gewesen, dass einfach das Krankenhausinformationssystem nicht mehr funktioniert hat und dann müssen alle auf Papier wechseln. Aber wenn man vielleicht erst einen Monat später merkt, dass der Medikationsroboter falsche Medikamente gestellt hat, das ist schon echt übel. Also da gibt es schon üble Szenarien, die dort beschrieben sind. Ansonsten werden alle Fachabteilungen auch nochmal beleuchtet, wie viele Fälle die haben, wie kritisch die Bereiche sind, also jetzt Augenarzt zum Beispiel oder die Ophthalmologie ist nicht ganz so kritisch wie zum Beispiel die Innere und so weiter. Das ist also wirklich schön und fachlich sauber aufgeschlüsselt. Einzige Kritik, die ich daran habe, die haben, glaube ich, irgendwas bei Word mit dem Index oder verbaselt, beziehungsweise mit dem Literaturverzeichnis. Wenn die also im Dokument vergleichen wollen, geht es regelmäßig in die Hose. Ansonsten kann ich wirklich empfehlen, sich das mal durchzulesen für die Strandlektüre etc.
Wenn wir gerade bei Quellen sind und bei Empfehlungen, die wir dann natürlich auch noch in die Shownotes geben. Ich bin nicht so der Lesetyp, sondern ich gucke lieber YouTube-Videos. Es gibt eine sehr nette Diskussion, im Rahmen einer Anhörung vor den Bundestagsabgeordneten. Und dort kommen dann die einzelnen Branchen zur Geltung, auch gewisse Netzpolitiker, also das breite Spektrum der Meinung über das IT-Sicherheitsgesetz kommt dort zur Sprache und ich finde, da werden die ganzen Argumente eigentlich mal gut zusammengefasst. Also man merkt, dass die Branche, die Betreiber da einfach Angst haben, dass ihnen hier viel zu viel aufgebürdet wird und dass das innovationsfeindlich ist. Auf der anderen Seite hat man so ein bisschen Angst, dass das BSI seinen Aufgaben nicht gewachsen ist. Das BSI sagt natürlich, wir schaffen das. Also es ist eine sehr lebhafte Diskussion. Man kriegt mal so einen Rundumschlag.
Gut, dann sind wir durch, oder?
Ja. Ich denke, wir haben uns noch einigermaßen im Zaum gehalten. Und ja, das geht schon.
Gut, also machen wir schnell. Ciao.
Tschüss.
E-Health Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz.